Okay, es kann sein, dass noch ein paar eintrudeln später,
Ja.
aber dann fangen wir jetzt trotzdem mal an. Also erstmal schön, dass ihr gekommen seid und euch für das Thema tiergestützte Therapie interessiert. Und ich würde euch gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist die Frau Katharina Blesch. Und Katharina Blesch, die ist zertifizierte, also die ist auch Psychologin, so wie wir, und ist zertifizierte Tierverhaltenstherapeutin. Und arbeitet schon seit 9 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Seit 9 Jahren arbeiten Sie schon therapeutisch mit Tieren. Und zwar schwerpunktmäßig mit Hunden, aber zeitweise dann auch mit Kaninchen, Pferden und Ochsen. Da können Sie ja nochmal, wenn Sie möchten, auch noch was von berichten. Aber so ausschlaggebend dafür, dass wir Sie auch eingeladen haben und dass Sie mit uns an der Uni Kontakt aufgenommen hat, war ein Buch, was sie rausgebracht hat. Da habe ich euch ja auch ein Kapitel von zugeschickt. Und das Buch, da geht es aber schwerpunktmäßig eben um die tiergestützte Therapie mit Hunden, weil Frau Blesch ein Training entwickelt hat, ein Selbstsicherheitstraining, wo man mit Hunden übt, selbstsicher zu führen. Genau, und sie arbeitet an einer Privatklinik und arbeitet auch im Rahmen mit den Patienten da mit Tieren. Genau, und Tierethik ist auch noch ein sehr wichtiges Thema. Da können wir vielleicht heute auch noch ein bisschen drüber diskutieren, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Tieren als im therapeutischen Setting. Und dann vor allen Dingen auch das Besondere an Frau Blesch ist auch, dass sie den Standpunkt vertritt, dass eben auch Tiere aus dem Tierschutz für Tiertherapie genutzt werden können. Das sehen auch nicht alle gleich. Genau, also auch viele Diskussionsmöglichkeiten. Ja. Und jetzt würde ich auch noch mal, also Frau Blesch hat auch Teile aus ihrem Buch mitgebracht, die sie vorlesen kann. Ich hatte euch ja das Kapitel geschickt. Wir können auch noch so einsteigen, dass ihr auf jeden Fall Fragen stellen könnt, was euch an tiergestützter Therapie interessiert oder vielleicht auch, was ihr gern von ihrer Arbeit wissen wollt. Wir haben auch ein paar Videos heute und genau, ich würde trotzdem mal den Bildschirm teilen und da auch ein paar Folien zeigen, aber gerne auch per Mikro einschalten und zwischendurch Fragen stellen. Ne, Frau Blesch, so ist
Ja,
es.
absolut.
Ja.
Ja, sehr gerne. Ja, sind ja in einem kleinen Rahmen, da ist das gut möglich.
Genau. Ja.
Ja, sollen wir so starten? Erstmal mit der Frage, gibt es Fragen zu dem, was ihr gelesen oder was Sie gelesen haben? Soweit klar, ist es soweit selbsterklärend gewesen, gehe ich mal von aus, wenn jetzt nicht direkt Fragen kommen. Dann, ne, zweite Frage wäre, gibt es etwas, was Sie besonders interessiert, also etwas, was Sie zur tiergestützten Therapie auf jeden Fall wissen möchten? Können wir damit starten?
Das kann jetzt auch so ein Anfangsding sein. Also ich hatte auf jeden Fall so ein Kapitel rumgeschickt, wo erstmal allgemein erklärt wird, was tiergestützte Therapie bedeutet. Und auch noch dieses Beispiel aus einem therapeutischen Abschnitt, wo quasi auch nochmal darauf hingedeutet wird, was das Besondere an der Arbeit mit Hunden in der Beziehung zum Patienten ist. Ne?
Ich
Genau.
glaube, ist das richtig, dass da eine Wortmeldung ist oder diese Hand nach
Ja,
oben?
genau. Ja, ich wollte eigentlich einfach nur sagen, dass es ein Bereich ist, mit dem ich keinerlei Berührungspunkte bisher hatte und auch im Studium keinerlei Berührungspunkte habe. Also das kommt, glaube ich, sonst nie im Studium vor. Von daher würde mich einfach irgendwie ein Einblick in den Arbeitsalltag interessieren und was für Möglichkeiten das eben hat, vielleicht auch mit welchen, bei welchen Diagnosen das ist, da jetzt eine besondere Indikation für tiergestützte Therapie gibt. Genau, von daher so richtig spezifische Fragen kann ich noch gar nicht stellen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche erstmal so ein bisschen so einen allgemeinen
Ja,
Überblick.
okay. Also erstmal danke. Dann würde ich sagen, Dr. Tim, sollen wir einfach mal starten. Ich wollte sowieso einen Teil auch vorlesen, so über die Wirkfaktoren. dann wird das, denke ich, damit so ganz gut einhergehen, erstmal überhaupt ein Verständnis auch ein bisschen zu entwickeln, welches Potenzial die tiergestützte Therapie mit sich bringt. Und dann würde ich damit mal einsteigen.
Okay, das heißt, Sie würden dann jetzt aus Ihrem Buch ein bisschen was vorlesen.
Was vorlesen, was eben auch so in diese Richtung geht, warum überhaupt tiergestützte Therapie und was sind so die Wirkfaktoren? Ich denke, hatten Sie das geschickt? Nee, ich glaube nicht.
Nee, ne, oder? Ich hätte jetzt erstmal nur die Einführung, die Begriffe.
Alles klar. Nee, dann passt das.
Aber ich meine nicht die Wirkfaktoren.
Okay, gut. Dann starte ich mal damit. Wenn es irgendwelche Fragen oder Unklarheiten gibt, dann einfach zwischenrufen. Also, Wirkfaktoren der tiergestützten Therapie. Wir fangen mit einem Zitat an, und zwar von Milan Kundera. Kein Mensch vermag einem anderen die Idylle zum Geschenk zu machen, das vermag nur ein Tier. Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, sind Tiere seit jeher in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens präsent. Es wundert vor diesem Hintergrund, wie gesagt, nicht, dass Tiere auch in der Therapie des Menschen eingesetzt werden. Es wurde und wird dabei viel über die genauen Faktoren, die dazu führen, dass Menschen in den Kontakt zu Tieren suchen, schätzen und davon profitieren, spekuliert und geforscht. Die sogenannte Biophilie-Hypothese ist dabei eine der prominenteren Theorien. Diese wurde Mitte der 80er Jahre von dem Soziobiologen Edward Wilson aufgestellt. Wilson erklärt die Biophilie als das menschliche Interesse an Tieren im Sinne eines inneren Bestrebens des Menschen, sich auf das Leben an sich und lebensbezogene Prozesse zu fokussieren. Wilson legt dar, dass es in der Entwicklung der Menschheit ein Überlebensvorteil für den einzelnen Menschen war, wenn er die Fähigkeit besaß, das Verhalten von Tieren einschätzen und sich in der Natur zurechtfinden zu können. Dies habe das menschliche Gehirn und die menschlichen Sinne so grundlegend geprägt, dass der Mensch selbst in der heutigen Welt, und welche er in der Regel nicht mehr jagen, sammeln und um sein Überleben in der Natur ringen muss, immer noch diesen starken inneren Bezug zu Tieren und der Natur hat. Meiner Ansicht nach erklärt die Biophilie-Hypothese gut, warum der Mensch sich der Natur verbunden fühlt und mit Neugier oder Interesse natürliche Prozesse und Tiere beobachtet und zu verstehen versucht. Jedoch greift sie in meinen Augen zu kurz, wenn es um die Erklärung enger individueller Beziehungen zwischen Mensch und Tier geht. Warum baut der Mensch Beziehung zu einzelnen Tieren auf? Ein Erklärungsansatz für das menschliche Interesse am Umgang mit Tieren, der sich auf diesen Aspekt konzentriert, stellt das ausgeprägte Streben des Menschen nach Beziehung in den Fokus und erklärt die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier unter diesem Gesichtspunkt. Die amerikanische Familientherapeutin Virginia Satir erklärt mit folgenden Worten, warum der Kontakt mit Tieren für den Menschen so wohltuend sein kann. Zitat: Tiere bewerten nicht. Sie lehren nonverbale, analoge Kommunikation, sprechen eine ehrlichere Sprache, bei der Ausdruck und das, was gemeint ist, einander entsprechen. Sie sprechen die uralte Sprache, die unsere Mutter schon mit uns gesprochen hat. Es ist die Sprache der Liebe, der Trauer, des Kampfes, der Wut. Sie folgt nicht Regeln von Syntax, Logik oder Grammatik, sondern drückt direkt Empfinden für den anderen verstehbar aus. Es ist die Sprache der Beziehung. Satir setzt, wie gesagt, die Beziehung in den Vordergrund ihrer Erklärungen und benennt in diesem Zitat mehrere Gründe, warum der Mensch vom Kontakt mit Tieren profitieren kann und warum somit die tiergestützte Therapie entstanden ist. Zunächst die bedingungslose Annahme, welche der Mensch durch das Tier erfährt. Ein Tier wertet nicht nach Äußerlichkeiten, interessiert sich nicht für den Status einer Person in der menschlichen Gesellschaft. Manchmal wird dieser Aspekt auch als Aschenputtel-Effekt beschrieben. Durch die bedingungslose Annahme kann der Mensch im Kontakt mit dem Tier sein Inneres und somit seine wahre Schönheit zeigen. Statt also primär auf Äußerlichkeiten, reagiert ein Tier auf das menschliche Verhalten, auf das, was der Mensch dem Tier entgegenbringt. für Menschen, die Ablehnung oder Diskriminierung aufgrund von Äußerlichkeiten erfahren haben, kann der Umgang mit einem Tier deshalb wohltuend sein. Das Tier beachtet keine Äußerlichkeiten, sondern nimmt den Menschen so an, wie er ist. Und da jeder Mensch in seinem Leben mit menschlicher Bewertung, vielleicht auch mit Vorurteilen konfrontiert wird, ist für die meisten Menschen diese bedingungslose Annahme durch das Tier angenehm. Ein weiterer Aspekt, der den Umgang mit Tieren wertvoll für den Menschen machen kann, ist die Tatsache, dass wir mit Tieren analog kommunizieren. Kommunikation mit einem Tier findet bekanntlich nicht über die menschliche Sprache statt, sondern ist immer analog, da sie auf Körperebene geschieht, durch Berührung, durch Blickkontakt, durch den Klang der Stimme, durch Gestik und Körperspannung. Diese körperbezogene Ebene der Kommunikation ist eine uralte Sprache. Denn bevor der Mensch das eigentliche Sprechen erlernt, kommuniziert er ausschließlich auf dieser Ebene, teilt hierüber seine Bedürfnisse mit, empfängt hierüber Rückmeldung, Trost und Zuwendung. Die analoge Kommunikation, zu der die Tiere den Menschen im Kontakt mit zu ihnen zurückholen, berührt somit unmittelbar die Gefühle des Menschen und bringt ihn direkt und authentisch in Beziehung zu dem Tier. Diese Gefühlsbezogenheit und Authentizität der Kommunikation mit einem Tier vermitteln dem Menschen Gefühle von Wohlbefinden und Sicherheit. Gerade im Kontrast zu Situationen, die im zwischenmenschlichen Kontakt auftreten und verunsichern können, wie zum Beispiel, wenn halbherzige Aussagen getroffen werden oder ein Widerspruch zwischen dem Gemeinten und dem Gesagten besteht. Das sind sogenannte Doppelbotschaften, die in der zwischenmenschlichen Kommunikation vor allem dann auftreten können, wenn die digitale und die analoge Kommunikation nicht übereinstimmen. In der Kommunikation mit einem Tier hingegen kann so ein Widerspruch nicht passieren. Dies alles führt dazu, dass der gesunde Mensch, möchte er sich darauf einlassen und hat er keine schlechten Erfahrungen mit Tieren gemacht oder vermittelt bekommen, die Begegnung mit einem Tier als wohltuend empfindet. Ein Mensch, der von körperlicher oder psychischer Erkrankung betroffen ist, kann vom Umgang mit den Tieren besonders profitieren. Der Hintergrund hierzu ist, wer erkrankt ist, hat in aller Regel auch immer mit Belastungen im affektiven Bereich und Veränderungen oder Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen zu kämpfen. Psychische Erkrankungen haben fast immer einen Bezug zum affektiven Erleben der Person. Und auch körperliche Erkrankungen wirken sich auf das emotionale Wohlbefinden eines Menschen aus. Gleiches gilt in diesem Zusammenhang für die Beziehungen des Betroffenen, welche auch durch die psychische oder körperliche Erkrankung beeinträchtigt werden können. Da der Umgang mit Tieren unmittelbar an die menschlichen Gefühle appelliert und dadurch eine authentische Beziehung zum Tier entsteht, empfinden Menschen mit Belastungen im affektiven und sozialen Bereich diesen Umgang im Allgemeinen als besonders bereichernd. Oder um es anders auszudrücken, je beeinträchtigter ein Mensch durch seine Erkrankung ist, umso wichtiger wird das Gefühl, von einem Gegenüber angenommen zu werden und sich im Kontakt mit ihm wohl und sicher zu fühlen. Die zuvor beschriebenen zentralen Aspekte des Kontakts mit einem Tier, nämlich die Authentizität, die bedingungslose Annahme, die analoge Kommunikation und die Gefühlsorientierung, werden vor diesem Hintergrund somit auch und gerade von Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen wertgeschätzt. Ich denke, das beantwortet oder sagen wir mal, gibt so einen Einblick in die Frage, die Sie anfangs gestellt hatten, nämlich für wen eignet sich die tiergestützte Therapie überhaupt? Und da sehen wir, dass letztendlich in dem Moment, wenn der Mensch erstmal offen für einen Tierkontakt ist, das muss gegeben sein, dass dann letztendlich meine und die Erfahrung der Kollegen und der Stand der Wissenschaft der ist, dass da letztendlich jeder mit Beeinträchtigungen im sozialen Bereich profitieren kann. Dann kommt es natürlich auf die Art der Therapie an. Nicht jede tiergestützte Therapie ist gleich. Nicht jede Interaktion mit einem Tier ist gleich, nicht jeder Therapeut arbeitet auf die gleiche Art und Weise. Aber generell, das war ja so die Frage, für welche Diagnosen, für welche Personen eignet es sich, überall da, wo es um Beziehungen und Gefühle in Beziehungen, sozialen Beziehungen geht, da überall eignet es sich, ja, prinzipiell. Sie haben eine Frage oder Anmerkung?
Ganz zwar fand ich das interessant, weil ja recht allgemein von Tieren gesprochen wurde, dass Tiere irgendwie so annehmend sind und ja, das, was sie irgendwie ausdrücken, meinen sie auch so sozusagen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, also ist denn, es ist ja wahrscheinlich nicht jedes Tier gleich gut geeignet für tiergestützte Therapie. Also, weil meine Gedanken sind automatisch zum Beispiel zu Hunden gegangen, weil zum Beispiel im Gegensatz bei Katzen sagt man ja so im Allgemeinen schon, also das ist ja immer so ein bisschen das Klischee, dass die einen schon beurteilend angucken oder so. Natürlich ist das jetzt ein bisschen so die gesellschaftliche Wahrnehmung, keine Ahnung, ob das jetzt, was jetzt wirklich in dem Kopf der Katze vorgeht, so. Aber so ein bisschen die Frage, weil ich auch die Zusammenstellung der Tiere, mit denen Sie arbeiten, irgendwie Ochsen ganz interessant fand. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, welche Tiere denn irgendwie besonders geeignet sind für die tiergestützte Therapie.
Ja, also dafür vielleicht Erklärung, also mit Ochsen habe ich in Tiertraining gearbeitet, also nicht in der tiergestützten Therapie. Das ist nochmal natürlich ein Unterschied, aber ansonsten eben mit vielen verschiedenen Tierarten in der tiergestützten Therapie. Also das ist hauptsächlich mit Hunden, mit Kaninchen, mit Pferden, ist so mein Arbeitsschwerpunkt. Generell, also dazu ist erstmal zu sagen, hat das Tier Interesse am Kontakt mit Menschen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich tendenziell so, dass Hunde in der Regel am Menschen interessiert sind. Daher auch so, ich sag mal, der Hype oder das hohe Interesse, mit Hunden in der tiergestützten Therapie zu arbeiten. Aber damit ist auch wichtig einzuschränken, nicht jeder Hund empfindet das als angenehm und hat Interesse daran, mit fremden Personen, mit wechselnden und mit fremden, erstmal fremden Personen zu interagieren. Also auch hier eignet sich definitiv nicht jeder Hund. Katzen ist nochmal spezieller, einfach ist eine andere Tierart. Prinzipiell lässt sich auch therapeutisch hier arbeiten, nur einfach anders. Also das heißt, geht nicht in der tiergestützten Therapie darum, dass ich ein Kuscheltier habe, das alles macht, was ich will und dadurch geht es mir gut. Das ist oft missverstanden und es wird teilweise auch so gemacht, was ich extrem schade finde, also für die Tiere vor allem, aber eben auch fürs Potenzial, was einfach nicht genutzt wird, weil wenn ich das Tier so sein lasse, wie es ist, dann habe ich ganz viel Potenzial für Therapie. Wenn ich versuche, aus dem Tier etwas zu machen, was es nicht ist, also es muss gegen seine Bedürfnisse handeln, es muss gegen seinen Instinkt gehen, dann habe ich vielleicht einen kurzfristigen Benefit, dann findet derjenige, der das streicheln kann, das irgendwie ganz toll. Aber ich habe kein Potenzial, um tatsächlich therapeutisch zu arbeiten, um zu reflektieren, wie geht denn mein Gegenüber mit meinem Verhalten um? Was empfinde ich auch? Es ist ja auch ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt beispielsweise im Raum mit einer Katze bin und diese Katze kommt nicht zu mir, dann kann ich gehen Menschen da entsprechend ihrer Schemata, entsprechend ihrer Vorerfahrung unterschiedlich mit um. Der eine findet das, ne, der, ich sag mal, einen guten Selbstwert hat, der findet das vielleicht spannend, der findet das interessant, der beobachtet einfach das Verhalten und kann das, ich sag mal, relativ bewertungsfrei annehmen, wie es ist. Und eben gerade auch diese Freiheit schätzen der Interaktion. Jemand, der sehr unsicher ist oder jemand, der ein ganz hohes Kontrollbestreben hat, der wird da ganz viele Interpretationen reinlegen, wie beispielsweise, es kann gehen von die Katze mag mich nicht oder das ist ein blödes Tier oder das ich kann das Tier abwerten, ich kann mich abwerten, ich kann das Setting abwerten. Also da kommen ganz viele Dinge zum Tragen, die mit mir zu tun haben, mit mir und meinen Vorerfahrungen. Und das, ein guter Therapeut arbeitet damit. Ein guter Therapeut setzt nicht einfach den Hund hin und sagt Platz und der muss da bleiben und wird dann gekrault, ob er will oder nicht, sondern der lässt dem Hund seine Persönlichkeit. Und in dem Moment, oder dem Tier, in dem Moment, wenn das Tier seine Persönlichkeit haben darf, wenn es so leben und sich so ausdrücken darf, wie es ist, dann ergeben sich eben therapeutisch ganz wertvolle Interaktionen. Und es sind gerade die Interaktionen, wo vielleicht das Tier auch sich abwendet oder sich einfach hinlegt und schläft, nicht unmittelbar im Streichelkontakt ist. Das sind eigentlich die ganz wertvollen Momente auch. Hat das so Ihre Frage beantworten können? Ja? Passt es soweit?
Gut. War doch sehr gut.
Okay. Ja, gibt es sonst zu dem jetzigen Stand Fragen, würde ich mal so in die Runde fragen wollen? Ja?
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie denn entschieden wird, für welche PatientInnen, also mit welchen Tieren man dann jeweils arbeitet, weil Sie ja auch mit verschiedenen Tieren arbeiten.
Ja, spannend. Also einmal kommt, ich sage mal, ganz pragmatisch darauf an, welche Tiere der Therapeut zur Verfügung hat. Also das ist erstmal eine individuelle Frage, weil, und das möchte ich vielleicht eine Klammer aufmachen, das werde ich ganz oft auch gefragt von Patienten und von Kollegen. In erster Linie sind die Tiere meine Haustiere. Und das sollte und muss bei jedem Therapeuten so sein. Die sind in erster Linie meine Tiere. Die leben bei mir, die sollen das bestmögliche Leben haben. Und im zweiten Schritt arbeite ich therapeutisch mit ihnen. Das heißt also, jeder Therapeut hat erstmal die Tiere, die in sein Leben passen, mit denen man am besten harmoniert, mit denen man am besten die meisten Erfahrungen hat, die eben auch in die Wohnsituation am besten passen und so weiter. Also damit haben wir schon so einen gewissen Filter erstmal da. Und dann ist, also ich habe dann eben die Abwägung jetzt im Moment an der Klinik Hunde oder Kaninchen. Und da gehe ich hauptsächlich so vor, dass erstmal wichtig ist, um welches Thema geht es. Also was ist das wichtigste therapeutische Ziel? Ist es beispielsweise die Steigerung der Selbstsicherheit? Dann werde ich mit meinen Hunden arbeiten. Geht es um Kontakt, positiven Kontakt erleben, Thema Entspannung, Ruhe finden, Ruhe im Kontakt mit Tieren? Dann arbeite ich gern mit meinen Kaninchen. Das ist der Toni. Toni. Okay. Da hat es ein Hund gewagt, bei uns vorbeizulaufen. Dann werde ich mit den Kaninchen arbeiten. Und dann auch manchmal wechseln. Ne? Das ist klar, ich kann auch Thema, wo es jetzt um so Selbstsicherheitssteigerung geht, kann ich durchaus auch mit den Kaninchen machen, aber eben da eignen sich die Hunde besser. Also es, um die Frage so kurz zu fassen, es geht letztendlich erstmal um die ganz pragmatische Situation, welche Tiere hat man. Und im zweiten Schritt eben, welches therapeutische konkrete Ziel hat man. Ja. Beantwortet die Frage so? Okay. Gibt es weitere Fragen?
Was ich mich jetzt auch gerade noch gefragt habe, wenn man jetzt zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich habe tendenziell ein bisschen Angst vor Hunden, würde aber gerne, dass das besser wird, wäre das dann auch noch tiergestützte Therapie, so eine Exposition, ja, oder wäre das was anderes?
Also, spannend, ich denke mal, so streng genommen ist es irgendwas dazwischen. Also ist natürlich erstmal so ein klassisches VT-Thema dann auch, ne? Also da irgendwie die Angst über Exposition und so weiter abzubauen. Ich sehe das aber häufig, also das ist durchaus ein Auftrag, den ich immer wieder auch habe. Und was ich dann auch eben vorschalte, also meistens ist es bei mir im Praktischen dann so, dass ich sage, okay, wir schauen, also erstmal muss man natürlich gucken, wie stark ist die Angst. Wenn das jetzt eine ausgewachsene Phobie ist, dann ist es sicher nochmal was anderes, wobei ich auch eben immer wieder Patienten hatte, die tatsächlich, also die konnten es erstmal nicht aushalten, im gleichen Raum mit dem Hund zu sein. Also das war schon, zumindest an der Schwelle zu einer Phobie, würde ich jetzt mal so sagen, wobei sich es dann auch sehr schnell in der Regel gelegt hat mit den Schritten, die wir da dann gemacht haben. Aber normalerweise, also jemand hat Angst, dann exploriere ich erstmal ohne die Anwesenheit, also weiß ich ja bei Anmeldung, ne, wird mir gesagt, okay, derjenige hat Hundeangst, und dann würde ich erstmal einen Termin ohne die Hunde machen, erstmal auch explorieren, wie stark ist die Angst, was kann man, also wo kann man einsteigen, ne? Was muss erstmal so vorgeschaltet werden, vielleicht auch noch. Und dann habe ich in der Regel 3 bis 5 Sitzungen, wo es wirklich nur um den Abbau der Angst geht. Und danach dann steigen wir in das Thema, was dann eigentlich so für die tiergestützte Therapie mehr von Interesse ist, also eben Steigerung der Selbstsicherheit oder was auch immer es ist, steigen wir dann ein. Ist dann meistens auch natürlich ein fließender Übergang, ne? Ist auch klar. Genau, das ist also von daher überhaupt kein, meiner Erfahrung nach, keinerlei Hindernisgrund. Wenn derjenige gerne kommen möchte, ne? Das ist auch, das ist klar, ne? Muss immer gegeben sein. Ja. Mhm. Sonst noch Fragen?
Also was ich jetzt noch spannend fand, war nochmal den Unterschied Hunde und Kaninchen. Also wenn ich das jetzt verstanden habe, geht es bei den Hunden eher um so Beziehungen, wie reagiert der Hund auf mich? Und bei den Kaninchen, habe ich das jetzt richtig verstanden, da geht es um, dass man auch positive Gefühle auslöst. Weil das wäre ja eher so in diese Richtung, das Tier ist erstmal nur dafür da, um angenehme Gefühle zu machen. Oder kann man mit den Kaninchen da auch an der Interaktion arbeiten?
Also es geht immer auch um die Interaktion. Es ist nochmal gut, dass Sie es aufgreifen. Also es ist nie so, dass das Tier jetzt einfach dazu da ist, nur mich irgendwie durch ein erzwungenes Verhalten irgendwie in positiven Zustand zu bringen, sondern es geht viel auch eben ums Beobachten. Also ich bringe die Tierchen also dann jetzt in der Jahreszeit im Büro, also innen, und die hoppeln da durch die Gegend, und man setzt sich auf den Boden zu ihnen, je nachdem, ne, wie was auch körperlich geht, aber in der Regel sitzen wir dann auf dem Boden. Und dann schaut man, kommen sie, ne? Also kommen sie von sich aus, haben sie Interesse? Wie fühlt es sich an, wenn dieses kleine Tierchen Kontakt zu mir aufnimmt? Das ist schon was, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit Kaninchen ein bisschen mehr Erfahrung hat, aber es ist was Schönes, so ein kleines, sanftes Tier, was ja auch eher mit Ängstlichkeit assoziiert wird, zumindest, ne? Im allgemeinen Sprachgebrauch ist man ja eher so die ängstlichen Kaninchen oder ne, so ein Angsthase und so weiter. Also wenn wir dann sehen, dass dieses Tier in den Kontakt kommt, dass es neugierig ist, dass es vielleicht auch frech ist, dass es Kontakt fordert, das sind eben so Aspekte, die beim Beobachten mit einer Rolle spielen, oder eben auch einfach das Tier in seinem natürlichen Verhalten beobachten. Also Kaninchen haben ja wie die Pferde einfach oder viele andere Tiere auch das Bedürfnis und die Notwendigkeit, mehr oder weniger permanent in der Nahrungsaufnahme zu sein. Also ist da eben auch viel, dass das Heu gefressen wird. Das ist was, wer das schon mal so ganz nah sich darauf eingelassen hat, dem bewusst zuzuhören, was ganz Beruhigendes, was ganz Schönes auch, also so dieses Mümmeln vom Kaninchen. Also es geht viel um Beobachten, da in der Regel auch mehr um positives oder rein positives Erleben, als es jetzt vielleicht eben in der konkreten Arbeit mit dem Hund auch manchmal sein kann. Also das ist schon auch richtig. Aber natürlich auch, ich muss auch mit dem Thema eben, vielleicht sucht es keinen Kontakt zu mir. Also vielleicht kommt es auch nicht. Und wie kann ich darin trotzdem eine Schönheit finden? Wie kann ich darin trotzdem das ohne Bewertung vielleicht annehmen? Da sind wir dann auch schon wieder so in der Schnittstelle, ne, zum Thema Selbstsicherheit, zum Thema soziale Bindung. Wie gehe ich mit um? Kann ich den anderen auch einfach so sein lassen, wie er ist, ohne das direkt auf mich zu beziehen oder da was eher fordern zu wollen oder mich dann auch irgendwie gekränkt zurückzuziehen? Also da habe ich durchaus auch immer die Möglichkeit, in der Beziehung zu arbeiten, auch mit einem sehr kleinen Tier.
Da würde mich jetzt aber noch interessieren, also bei den Hunden, da haben Sie ja geschildert auch, dass es sehr lange Vorbereitungszeit braucht, dass man das Tier erstmal auch selber besitzen muss und mehrere Jahre da heranführen muss. Mhm. Wie ist das denn jetzt bei Kaninchen? Also da muss man ja als Therapeut auch erstmal die Sprache des eigenen Kaninchens so ein bisschen
kennenlernen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch Vorbereitung braucht, aber natürlich nicht in dem Maße wie jetzt mit dem Hund. Also weil beim Hund ist immer auch noch das Thema Sicherheit, da geht es auch noch mal so ein bisschen, ne, um andere Aspekte. Ein Hund kann theoretisch auch eben natürlich durch seine Größe, durch das, was er als Wesen auch ist, da auch, also da geht es auch darum, dass ich mir sicher sein muss, ne, dass er gut mit Menschen interagiert, dass da nichts passieren kann. Und dann natürlich dadurch, dass wir sehr viel Interaktionsübungen machen, die brauchen, wie Sie ja auch richtig sagten, einen langen Vorlauf, lange Übungszeit. Das ist bei den Kaninchen nicht so. Die brauchen Gewöhnung. Also das heißt, sie müssen sich an Menschen, an fremde Menschen gewöhnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also erstmal, ich habe ja auch immer nur Tiere aus dem Tierschutz. Also die sind, auch die Kaninchen kommen aus dem Tierheim beziehungsweise von Tierschützern, sie von Pflegestellen geholt. Also die brauchen erstmal natürlich den zu lernen, dass der Kontakt mit Menschen positiv ist. Dann muss ich sie dran gewöhnen, überhaupt an diese Transportwege auch. Das ist ja auch, ich sag mal so im Hintergrund, ich muss das Tier von A nach B bekommen und daran gewöhnen, dass das eben möglichst stressfrei geschehen kann und dann eben an die wechselnden Kontakte. Und das Kaninchen selbst muss keine Verhaltensweisen neu erlernen. Also es muss nicht irgendwelche Signale oder dergleichen erlernen. Es ist in dem Moment, es soll sich wohlfühlen. Und wenn es sich wohlfühlt, dann kommt es zu mir, dann sucht es den Kontakt. Das ist ein Tier, was Körperkontakt gerne hat, was gerne in die Interaktion geht, wenn es sich wohlfühlt. Und von daher ist da die Hauptvorbereitung, dass das Tier sich wohlfühlt im Kontakt mit Menschen und in dem Setting. Das ist so die Hauptvorlaufzeit. Und das kann manchmal ganz schnell gehen, das kann manchmal eben länger dauern. Das kommt dann sehr individuell auf das Tier an.
Ja. Jetzt haben Sie ja mehrfach betont, dass Sie auch Tiere aus dem Tierschutz haben.
Ja.
Können Sie dazu nochmal sagen, was ist denn das Besondere daran und was sagt vielleicht die Gegenseite, die so ein bisschen dagegen ist?
Also fangen wir gleich mal damit an, dass es eher was Ungewöhnliches ist, auch jetzt, heute noch, auch wenn sich es ein bisschen ändert. Aber traditionell, so die tiergestützte Therapie, kann man sagen, ja, existiert seit ein paar Jahrzehnten, gibt auch schon vorher, schon Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus auch Versuche, tiergestützt zu arbeiten im weitesten Sinne, aber so, dass man eher davon spricht, sind jetzt ein paar Jahrzehnte. Und die Organisationen, die das so auch mitentwickelt haben und wo sich die Leute zusammengeschlossen haben, die daran Interesse haben, haben eben bestimmte Regeln oder bestimmte Ideen aufgestellt, die so auch nie überprüft worden sind. Also da gibt es keine, ich sag mal, keine wirklichen, ja, standardisierten Experimente, wo man sagt, man probiert es jetzt mal so und man probiert es mal so und guckt dann, macht es tatsächlich einen Unterschied, ob der Hund jetzt beispielsweise 3 Monate alt war, als er angefangen hat, auf die Therapie vorbereitet zu werden, oder ob er schon 3 Jahre alt ist. Und gibt es da wirklich im im Ergebnis einen nennenswerten Unterschied? Solche Studien gibt es nicht. Die wirklich auch wissenschaftlich fundiert sind. Und trotzdem wurde und wird sehr lang gesagt, es muss sein, dass der Hund beispielsweise in der und der Woche oder in dem und dem Monat mit der und der Erfahrung anfängt, damit er die und die Arbeit später ausführen kann. Und das ist, wie gesagt, da gibt es keine Studien für. Also von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe hier irgendwie die Wissenschaft auf meiner Seite. Aber es gibt sehr viele Belege und sehr viele Gegenbeweise in der Praxis, die eben zeigen, es kommt nicht darauf an, in welchem Alter ein Hund jetzt konkret schon bei mir war und irgendwelche Übungen gemacht hat, sondern es kommt auf den Grundcharakter des Hundes an. Und auch ein Hund aus dem Tierschutz, gerade ein Hund aus dem Tierschutz, möchte ich auch sagen, hat bestimmte charakterliche Vorbedingungen, die für die Therapie auch sehr positiv sein können, nämlich hohe Anpassungsfähigkeit. Also wenn ich einen Hund bei mir habe, der auf der Straße geboren und aufgewachsen ist, dann habe ich einen Überlebenskünstler vor mir. Also das ist ein Hund, der sich durchschlagen kann, der intelligent genug ist, um überlebt zu haben, der anpassungsfähig genug ist, um überlebt zu haben. Und wenn dieser Hund dann, das ist auch ganz wichtig, auch ein freundliches Grundtemperament hat und keine extremen negativen Erfahrungen in dieser Zeit gemacht hat, also nicht traumatisiert ist, sondern freundlich ist, dann habe ich einen ganz, ganz tollen Hund. Einen schlauen Hund, einen autonomen Hund, einen sehr anpassungsfähigen Hund, einen sehr dankbaren Hund. Und mit dem kann ich wunderbar arbeiten. Und deswegen alle Hunde, die ich habe, die ich ausgebildet habe, mit denen ich im Moment arbeite, stammen aus dem Tierschutz, sind jetzt momentan auch gerade 2 ehemalige Straßenhunde. Also spielen da, ja, also von daher nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich mache das aus hauptsächlich ethischen Gründen auch, weil mir das ganz wichtig ist, auch gerade zu vermitteln und zu zeigen, dass die Hunde, die jetzt keinen so glücklichen Start ins Leben haben, trotzdem ganz tolle Hunde sind und ich auch die immer weitergehende Vermehrung, sei es durch jetzt, was man immer wieder hört, den Welpenhandel, aber eben auch durch seriöse Züchter. Es werden extrem viele Hunde produziert und gleichzeitig haben wir ganz viele Hunde in den Tierheimen. Und das ist eine Situation, die eben auf ganz vielen Ebenen, finde ich, so nicht tragbar ist. Und dadurch, dass ich relativ exponiert hier auch bin mit meinen Hunden, ist das so mein persönlicher Beitrag zum Tierschutz, zur Tierethik, da auch zu sagen, adoptiert, kauft nicht. Also das ist so der ethische Hintergrund. Und gleichzeitig haben sie auch ganz, ganz viele tolle Vorteile, diese Hunde. Also das sind aus mehrerer Ebene kann man noch jetzt ein bisschen weitergehen, warum das so ist. Aber also ehemalige Straßenhunde sind, wenn sie jetzt nicht schwerst traumatisiert sind, das muss man immer natürlich berücksichtigen, wenn sie soweit stabil sind, charakterlich stabil, dann sind das Traumhunde. Da hat man einen ganz, ganz tollen Hund.
Und sind das dann primär wirtschaftliche Gründe, also dass da eine gewisse Lobby ist, die gerne Zuchthunde verkaufen will und dann eben auch dahinter steckt, dass es da Richtlinien gibt, die sagen, weil es gibt doch so Empfehlungen, dass man eher nicht Hunde aus dem Tierschutz nehmen soll.
Ja, also das ist zum Teil, also soweit, so wie ich das auch überblicke, es wird immer mehr relativiert. Mhm. Also ich habe jetzt ganz selten, dass ich jemanden von einem Verband wirklich vor mir habe, der sagt, es muss ein Zuchthund sein. Die werden das dann eher indirekt ausdrücken und sagen, ja, er sollte schon die ersten 10 Wochen, sollte der Hund die und die Erfahrung gemacht haben, was dann natürlich nicht geht. Wenn ich einen 3-jährigen Straßenhund habe, dann weiß ich nicht, was er für Erfahrung gemacht hat. Ne? Und deswegen plädiere ich immer dafür, der Charakter ist wichtig. Der Charakter, den der Hund jetzt in diesem Moment zeigt. Und dann gibt es eben verschiedene Tests, die ich auch mache, um eben zu gucken, wie reagiert er auf Stress, wie reagiert er auf unangenehme Situationen, damit ich eine verlässliche auch Sicht auf seinen Charakter habe. Aber eben, es muss um den Charakter gehen und nicht um irgendetwas, was jetzt in irgendeinem Zuchtpapier steht, das bringt nichts. Also es gibt ganz viele, muss man dazu auch sagen, die jetzt irgendwie hochgelobte irgendwelche Rassen, wo der Hund einfach neurotisch ist. Und es hat mehrere Gründe. Man muss den Hund als Tier an sich lieben. Und dafür gehört für mich auch, dass ich die gesamte Tierart liebe. Und das heißt für mich auch, dass ich mich dafür interessiere, wie es der Tierart im Allgemeinen in unserer Gesellschaft geht. Und dann sind wir schnell auch so in eher auch politischem Denken, dass es eben nicht um irgendwelche elitären Geschichten geht und der Hund kostet dann 2.500 Euro und muss dann dies und jenes und ich weiß nicht, was alles mit sich bringen, damit es ein guter Hund ist, sondern es geht tatsächlich um das, was in ihm steckt, was sein Wesen ist, was sein Charakter ist. Und ich glaube, dass es eher, weil Sie sagten, wo kommt das so her, dass es eher eine Frage des Zeitgeistes auch ist. Also dass viel auf Oberflächlichkeiten, auf Dinge, die man so an der Oberfläche sehen kann. So, ich habe einen Hund, der hat 3.000 Euro gekostet und kommt von dem und dem Züchter und er kann dies und jenes. Dass es mehr darum geht und wir jetzt ja in so einer Umwälzung hoffentlich auch sind, wo man eben mehr auf Werte schaut, also mehr auf innere Werte, mehr auf auch Verantwortung, gesamtgesellschaftliche Verantwortung und dass es in diesem Zusammenhang mehr zu betrachten ist, dass sich da auch generelle Veränderungen in Einstellungen, in Haltung auch auf dieser Ebene manifestieren, so wie jetzt mehr Umweltbewusstsein da ist, kommt eben auch mehr Bewusstsein für die individuelle Verantwortung. Wenn ich ein Tier hole, dann habe ich nicht nur Verantwortung für dieses Tier, sondern eben auch dafür, wo hole ich es her, was unterstütze ich damit. Ja. Jetzt noch eine Frage oder Anmerkung?
Ja, Sie haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass Sie Ihre Hunde entsprechend ausbilden. Wie sieht denn diese Ausbildung aus? Also ist das quasi so eine normale Hundeerziehung oder was gibt es da für Besonderheiten?
Ja, ist eine schöne Frage. Also es ist in der Grundlage natürlich erstmal eine gewisse Erziehung notwendig. Also das heißt, ich muss mit meinem Hund hier oder möchte mit meinem Hund hier auch gut durch den Alltag kommen. Also da brauche ich so bestimmte Grundvoraussetzungen für, wie eben mit einer normalen Hundeerziehung, wenn man das jetzt so sagen kann, denke ich, so d'accord gehen, einfach so bestimmte Grundregeln, bestimmte Grundbegriffe, bestimmte Grundverhaltensweisen. Also das ist auf jeden Fall Teil. Ich würde so ein bisschen in drei Phasen gliedern wollen. Also die erste Phase, ich hole, wie gesagt, die Hunde aus dem Tierschutz. Und da geht es erstmal darum, bestimmte, vielleicht auch unerwünschte Verhaltensweisen erstmal abzubauen. Sind meistens nicht viele, weil ich eben die Hunde ja, wie gesagt, unter ihrem, bevor ich sie auswähle, auch schon danach schaue, dass sie ein möglichst ausgeglichenes Temperament haben, dass sie einen freundlichen Charakter haben, dass sie auf Stress nicht mit Aggression oder extremer Angst reagieren. Das sind so ein paar der Kriterien. Also ich habe so bestimmte Kriterien im Kopf, die ich eben überprüfe und dann den Hund, mich für den Hund entscheide. Und wenn ich ihn dann nehme, dann zeigt sich natürlich erstmal auch im Zusammenleben, ist ja klar, erstmal so, was vielleicht auch noch ein bisschen schwierig ist, was er noch lernen muss. Also zum Beispiel mein langjährigster Kollege, mein liebster Kollege, der ist jetzt letztes Jahr leider verstorben. Und er musste erst, der musste erstmal lernen, Treppen zu steigen. Der hat in seinem Leben noch nie eine Treppe gesehen. Der wusste nicht, wie man da hochgeht und war 3 Jahre alt. Also ganz banale Dinge unter Umständen auch. Da mussten wir halt erstmal irgendwie, ne, wie kann er sich im Haus bewegen? Er hat sich dann eben erstmal nicht getraut alleine, musste man erstmal Treppen steigen üben. Dann war das meine Priorität, dass er sich eben im Haus auch wohlfühlen kann. Oder andere Dinge, ne, wie beispielsweise ja, überhaupt so im, sich im Innenraum zu bewegen, reinzukommen, alles diese Dinge, die so ganz selbstverständlich erscheinen, die muss man unter Umständen auch erstmal lernen oder eben zusammen sehen, wo geht es drum. Also ist so die erste Phase eigentlich das Ankommen, das Ablegen auch vielleicht von bestimmten Ängsten oder Verhaltensweisen, die durch die Geschichte bedingt sind. Also ich nehme jetzt so das neueste Beispiel von der Julia. Das ist meine Hündin, die habe ich aus Rumänien geholt. Und die hatte einen ganz starken Futterneid am Anfang. Also das war für sie kaum erträglich, im gleichen Raum mit dem Toni, meinem anderen Hund, zu fressen. Weil das, und das ist klar, bei den Straßenhunden, da geht es ums Überleben, da wird reingeschaufelt und da wird dem anderen auch was weggenommen und da wird der andere auch verscheucht unter Umständen. Und da war das eben, ne, dass man erstmal, dass sie das akzeptieren kann, dass er neben ihr was bekommt oder dass er zuerst was kriegt oder dass ich ihm Leckerli aus der Hand gebe. Also von daher, je nach Hund, dann muss man eben unterschiedliche Dinge erstmal üben. Das ist so die erste Phase. Zweite Phase, würde ich sagen, ist dann so dieses Grundverhalten, dieses Grundsätzliche, halt eben Sitz und Kommen und Freilaufen und was man halt im Alltag mit dem Hund so braucht, alleine bleiben, diese ganzen Dinge. Und dann die dritte Phase ist eben die Vorbereitung auf das therapeutische Arbeiten. Und das kommt ganz konkret darauf an, mit welcher Personengruppe arbeite ich, was ist meine Zielgruppe, was mache ich inhaltlich in der Therapie, was ist wichtig von Seiten des Hundes, und je nachdem gestalte ich dann eben die Ausbildung, also das, was der Hund lernen muss, was er gut vertragen können muss, und das ist dann so die dritte Phase. Und je nach Hund kann das manchmal ganz schnell gehen, ratzfatz, man fließt da durch, oder eben es kann auch länger dauern, also das ist ganz individuell, und das ist, möchte ich aber auch dazu sagen, auch bei einem Papi vom Züchter ganz individuell, nicht jeder lernt gleich schnell, nicht jeder versteht Dinge gleich schnell und so weiter. Ein Vorteil, wenn ich einen Erwachsenenhund habe aus dem Tierschutz, ich weiß, was ich bekomme, ich habe einen fertigen Charakter. Und dann kann ich Verhaltensweisen einüben. Aber der Charakter, den habe ich erstmal. Wenn ich einen Hund habe, der 10 Wochen alt ist, dann entwickelt sich ganz viel noch. Vieles ist, ja, ist sicherlich auch schon irgendwo ein bisschen angelegt, so vom Grundtemperament. Aber vieles ist auch gerade in der Entwicklung. Also von daher habe ich da weniger Sicherheit, mit welchem Charakter habe ich es tatsächlich zu tun, als wenn ich einen Erwachsenenhund eben habe. Gibt es Fragen noch?
Was ich da noch ergänzen wollte, was ich irgendwie noch in Erinnerung habe, auch von Ihrem Buch, ist, dass da diese Therapie-Begleithund-Ausbildung auch noch in so 2 Stufen abläuft, ne? Dass man den erst überhaupt mitnimmt, damit er sich daran gewöhnt, diese wechselnden Menschen kennenzulernen, weil das ja auch Stress erstmal ist, ne? So viel wechselnde Personen. Und dann kommt so eine Phase, wo man dann tatsächlich auch mit dem Hund trainiert, speziell, also ich weiß nicht, was das dann genau ist, aber spezielle Übungen vielleicht auch durchzuführen, ne?
Genau, also das ist eben ein ganz großer Teil, muss man wirklich sagen, ist Gewöhnung. Ganz großer Teil, wie ich schon bei den Kaninchen sagte, und eben bei den Hunden ist es auch so, Gewöhnung ist ein ganz, ganz großer Teil für die Tiere, weil Tiere sind Gewohnheitstiere. Also das heißt, das, was sie kennen, was sie als angenehm kennengelernt haben, das gibt ihnen Sicherheit, da fühlen sie sich wohl mit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, wenn ich da schon so ein bisschen so einen Routineablauf drin habe, also meine Hunde wissen immer, wenn ich bestimmte Schuhe anziehe und wenn ich bestimmte Jacken nehme, dann geht es zur Arbeit. Wenn sie bekommen ein anderes Geschirr, wenn wir Freizeit haben, wie wenn wir zur Arbeit gehen. Wenn wir zur Arbeit gehen, haben wir bestimmte Strecken, wo wir vorher unseren Spaziergang machen. Die machen wir nicht am Wochenende, dann machen wir andere Sachen. Also, und dann wissen die schon und dann ist auch für die der Rhythmus klar und dann ist einfach schon ein hoher Gewohnheitseffekt. Also das ist immer was ganz wichtig ist und natürlich in der ersten Phase umso mehr, wenn ich den Hund daran gewöhne, sich mit verschiedenen Menschen auch kennenzulernen, dann fange ich da auch immer ganz niederschwellig an, dass ich erstmal in die Stadt gehe mit dem Hund. Das sind so die ersten Gänge, die ich mache, also wirklich dann auch ganz viele Menschen das erstmal aushalten können. Das wird nie was sein, was die Hunde sehr schätzen und das mache ich dann auch eigentlich, will nicht sagen nie, aber so gut wie nie, dass ich den Hund mit in die Stadt nehme, weil das einfach Stress ist. Aber am Anfang, um überhaupt mal so ein bisschen auch das, ja, da reinzukommen, dass es eben auch sein kann, ich begegne ganz vielen Menschen. Und so versuche ich eben unterschiedliche Begegnungen. Dann muss halt mein Umfeld immer als Dummy herhalten und irgendwelche Sachen mit mir üben, mit den Hunden üben. Und steigere das dann, ne? Und eben mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Altersgruppen.
Ja. Und wenn jetzt aber so ein, also weil wir jetzt ja ganz viel auch über die Ausbildung im Hund gesprochen haben, wenn jetzt aber ein Patient zu Ihnen kommt, was sind denn da dann so die ersten Schritte? Was muss dann gemacht und beachtet werden, wenn Mensch auf Therapiebegleithund trifft?
Mhm. Ah ja, also wie so die erste Sitzung abläuft so ein bisschen. Mhm. Ist das die Frage so? Ja. Oder ja. Mhm. Ja, also ich habe eben erstmal, weiß ich ja in der Regel so ein bisschen was zur Person, also durch die Anmeldung und ne, durch das, was ich vielleicht vom Kollegen weiß, der ihn angemeldet hat. Also so ein bisschen habe ich schon eine Ahnung und weiß dann auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand angemeldet wird und da wird gesagt, ja, der hat irgendwie schon 3 Hunde und liebt Hunde über alles, und möchte gerne an seiner Selbstsicherheit arbeiten, dann weiß ich, okay, da kann ich die Begegnung relativ frei geschehen lassen. Also das erste Aufeinandertreffen, das ist jemand, der ja, Hunde kennt, der sich der keine Angst erstmal vom Hund hat und so weiter. Da lasse ich das sehr frei geschehen. Also dann die Begrüßung wirklich, dass derjenige einfach die Hunde und er so aufeinandertreffen, wie die Hunde und er das in dem Moment möchten. Und in der Regel, meine Hunde sind sehr, sehr zugewandt, sind sehr kommunikativ, sind sehr interessiert. Also die kommen dann immer eben gleich zur Tür und gucken und lassen sich streicheln und schnüffeln und sind dann eben so, wie man das so von der Hundebegrüßung, sage ich mal, klassisch kennt, eben gleich da und wollen und so und laufen dann meistens auch mit, wenn derjenige sich dann hinsetzt, dann setzen sie sich daneben und gucken und lassen sich streicheln, je nachdem, ob derjenige sich streichelt, wie das eben abläuft. Und wenn jetzt jemand kommt, von dem ich gar nichts weiß, also da weiß ich jetzt weder, hat der Angst vor Hunden, hat der irgendwie Erfahrung mit Hunden, dann werde ich es ein bisschen anders machen. Dann gehe ich erstmal aus unserem Bereich raus und begrüße denjenigen erstmal alleine und frage eben, wie ist das mit Angst vor Hunden? Haben Sie Angst vor Hunden oder ne, irgendwie Berührungsängste? Und je nachdem, wenn der sagt, nö, überhaupt nicht, ich liebe Hunde, dann eben wie beim ersten Mal, gehen wir gleich rein. Und wenn der sagt, ja, fremde Hunde, ich weiß nicht so ganz, dann kriegen die Hunde erstmal ihr Geschirr an. Das gibt den meisten Leuten auch schon mal so ein Gefühl von Sicherheit, also dass sie das, wenn die Hunde ihr Geschirr anhaben. Dann gehe ich rein und nehme die Hunde so ein bisschen beiseite, nehme sie meistens so, dass ich sie bei mir habe und derjenige kommt dann rein und meistens ist dann, also meine Erfahrung, weil die beiden also sehr lieb sind, ich zeige gerade mal, wie der Kleine aussieht, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also er ist ja so ein Baby, sage ich mal. Die meisten, wenn sie dann eben die Hunde sehen, sind dann, dass sie dann gleich kommen und dann löst sich das ganz schnell auf. Und eben dann natürlich Unterschied, wenn jemand eine Hundeangst hat, dann erstmal die Sitzung. Aber das weiß ich ja dann im Vorfeld und dann wäre die erste Sitzung ohne Hund. Und dann, wenn man sich dann so langsam an diesen Abbau der Angst eben ranwagt, dann sind die Hunde am Anfang vielleicht noch im Nebenzimmer oder dann ist halt nur einer der Hunde dabei oder wie auch immer. Also dann muss man das sehr individuell sehen, wie diese erste Begegnung dann stattfindet.
Wir haben jetzt ja auch noch von dem Selbstsicherheitstraining gesprochen. Sie haben ein Selbstsicherheitstraining mit Hunden entwickelt. Genau, vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, was die Idee dahinter war. Und
Also generell, ich hatte früher eben mit Pferden hauptsächlich gearbeitet und als ich dann in Deutschland war, eben war ich an einer tiefenpsychologisch orientierten Klinik mit meinem Hund. Und er war da als Präsenzhund in den Einzelsitzungen dabei. Und in der Gruppentherapie dann auch zunehmend als Präsenzhund. Und ich habe dann so, eben wenn ich sehr unsichere Patienten hatte, angefangen zu sagen, jetzt machen wir mal inhaltlich, also ne, wie bei tiefenpsychologisch, da war einfach da, hat so ein bisschen die Atmosphäre beeinflusst, hat sich auch mal streicheln lassen, wenn er das gewollt hat, aber hatte jetzt ansonsten keine aktive Rolle. Und dann hatte ich eben auch sehr unsichere Patienten teilweise. Und dann war so, wo ich so sagte, jetzt gehen wir mal spazieren. Gehen wir mal zusammen mit dem Giulio spazieren. Und habe dann so angefangen, ein bisschen an der Körpersprache zu arbeiten. Also ne, wie ist so die Körperspannung, wenn ich im sicheren Bereich bin? Wie kann ich mich auch wohl in meinem Körper fühlen, was ist dazu wichtig, also sei es Schulter runternehmen, durchatmen, so diese ganzen kleineren Klassiker und habe gesehen, dass das eben wirklich für unsichere Menschen ziemlicher Booster war, also zu sagen, hey, ich kann etwas, was ich vorher noch nicht gekonnt habe, nämlich selbstsicher den Giulio anleiten, ihn führen. Und das war eigentlich so der Start. Ist jetzt auch eben, wie gesagt, diese 9 Jahre her. Und dann habe ich angefangen, das eben immer mehr auszubauen, mich damit immer mehr zu beschäftigen und eben dann im Endeffekt dieses Training so zu entwickeln, wie ich es jetzt mache und eben auch da im Buch beschrieben habe. Und genau, bin jetzt ja an einer verhaltenstherapeutisch orientierten Klinik und da ist das natürlich auch nochmal anders. Also da ist das ja, Standard, dass man ganz konkret Dinge übt und so ist das ein Teil der Therapie dann, dieses konkrete Üben von Selbstsicherheit mit dem Hund.
Ich hatte jetzt auch noch 2 Videos mit Beispielen aus dem Selbstsicherheitstraining. Ja. Genau, ich würde die jetzt mal zeigen. Vielleicht kommen da ja auch noch Fragen oder...
Genau, da kann ich da parallel reden oder ist ja der Ton auch mit dabei, ne?
Genau. Ist bei einem Video der Ton, bei dem anderen ist ja kein Ton.
Ja, warum? Ja, stimmt, ja, genau.
Ich zeige dann erstmal kurz die Videos und danach können Sie dann noch was dazu
erzählen. Genau, also vorher vielleicht für Sie zum Zuschauen, es geht darum, den Vergleich zu haben, unsicheres Führen, also wie führt jemand den Toni, das ist der Hund, der da im Bild ist, unsicher. Und dann im zweiten Schritt, wie ist es, wenn derjenige sicher ist und was zeigt sich da auch in der Interaktion zwischen Mensch und Hund an Unterschieden? Also genau hinschauen, genau. Haben Sie alle das Video gesehen, die Videos?
Ja.
Ja, okay. Gibt es da Fragen zu? Waren die Unterschiede klar? Gut, okay, ja. Und das ist eben das, ja, bitte?
Wie lange lag denn zwischen den beiden Videos? Also war das jetzt wirklich direkt nacheinander oder braucht es dann so mehrere
Durchgänge? Nein, also das braucht dann tatsächlich mehrere Sitzungen. Also das ist, wenn man so startet, dann wird man erstmal sich genau eben zusammensetzen oder stellen und genau besprechen, woran liegt es denn. Und meistens ist es eben, also ich sag mal, die Selbstsicherheit findet ja auf unterschiedlichen Ebenen statt. Das ist das eine, was wir in unserem Verhalten konkret nach außen zeigen. Also Thema Körpersprache, Stimme, wie ich die einsetze. Aber eben, und das ist so das Wichtigste, was innerlich passiert. Also einerseits, was habe ich für Gedanken, was habe ich für Gefühle vor und während des Trainings, also der Arbeit mit dem Hund. Und was habe ich für eine Grundeinstellung zu mir, zum Hund, zum Training. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und meistens, wenn wir jetzt eben sowas haben, also wo wir sehen, das klappt eben nur sehr mäßig oder das ist sehr unharmonisch, das Führen, dann ist meistens, dass irgendwas innerlich denjenigen hemmt. Sei es die Angst, sich zu blamieren, sei es schon so diese, ich sag mal, schon Voreinstellung, das wird sowieso nicht funktionieren, ne? Also so hinsichtlich Self-Fulfilling Prophecy. Also ich gehe sowieso davon aus, dass wir nur an der Leine miteinander kämpfen werden und der reagiert nicht auf mich. Und dann werde ich eben auch nichts machen, was förderlich ist. Also ich werde den Hund nicht in Kontakt holen, ich werde nicht mit ihm positiv interagieren, weil ich sowieso schon davon ausgehe, das hat sowieso gar keinen Sinn. Ne? Und da sehen wir schon so, das ist oft so ein depressives Denken, was da drin steckt. Also ich habe keinen Einfluss auf die Situation, ich habe keinen Einfluss auf den Toni, es wird sowieso alles furchtbar laufen. Ich sehe ganz blöd von außen betrachtet aus und so weiter. Also das kommt dann individuell sehr darauf an. Also von daher ist das immer so der wichtigste Teil, die Arbeit an dem, was innerlich so im Kopf und im Gefühl vor sich geht. Also was derjenige, mit welcher Haltung er rangeht, was er innerlich produziert an Gefühlen und Gedanken. Und daran wird man arbeiten. Und dann ist natürlich auch klar, so eine Sitzung ist 50 Minuten. Und der Hund, ich werde den nicht da durchorgeln und den fünfmal den Parcours machen lassen. Das geht nicht. Ne? Also das heißt, ein großer Teil ist immer Vorbereitung, dass wir vorsprechen, dass wir das, was wir tun, vorbereiten. Dann konkretes Üben mit dem Hund. Da immer Pausen. Also ich würde niemals den Parcours zweimal hintereinander laufen lassen. Das wollen ganz viele Patienten oft, die dann denken so, ah, da habe ich jetzt den Fehler gemacht, verdammt, jetzt machen wir es gleich nochmal. Und da bin ich dann auch schon wieder in so einem Leistungsding drin und das ist weder für den Teilnehmer gesund und für den Hund nicht möglich, weil das dann einfach ein Stress ist. Also deswegen da immer Pausen, nachbesprechen, also schon mal analysieren, woran hat es gelegen, wie hat es geklappt. Und dann je nach Zeit und je nachdem, je besser es läuft, also ne, je runder es ist, desto mehr kann ich dann auch sagen, okay, Sie können ne, nochmal einen Durchgang mit dem Toni machen. Je unrunder es ist, desto stärker begrenze ich das, weil es einfach Stress dann wird. Und dann ist, also und dann am Ende ist natürlich nochmal die Besprechung. Und zwischen diesen Beispielvideos, also da liegen, ich sag mal, da würde ich jetzt so veranschlagen, das ist, ich mache meistens 10 Sitzungen. Das wäre so, sagen wir mal, Stand 3. Sitzung beim dem schlechten Parcours. Und so wie es läuft, ist dann eigentlich das Endergebnis. Also das ist Ziel. Also da liegt einige Zeit, einiges Üben dazwischen, ja.
Mhm. Arbeiten Sie denn auch mit Videofeedback? Also dass Sie die Patienten dann aufnehmen, weil Sie gesagt haben, wie sehe ich denn aus mit dem Hund und so?
Ja, manchmal. Also oftmals ist es mehr so ein praktisches Ding, dass es halt einfach viel ist und dann haben wir die ganzen Pylonen und dann haben wir zwei Hunde und dann muss man da noch hin und dann ist das eher so ein Thema von, da vergessen sowohl ich wie der Teilnehmer dann irgendwie das Filmen, weil man so im Tun ist. Aber prinzipiell ist es eigentlich was ich schon auch gerne mal mache und mir immer wieder auch sage, ah, das müssten wir öfter machen. Aber wie gesagt, da scheitert es dann so an der Praxis oder dann regnet es oder ich weiß es nicht. Also es ist oftmals irgendwas, was dann mich daran hindert, irgendwie da das Smartphone zu zücken. Und dann manche Patienten würden es auch nicht wollen. Ne? Das ist auch nochmal was, die jetzt irgendwie da ein sehr negatives Selbstbild haben. Die sind da eher nicht so begeistert. Aber was ich sehr oft mache, ist, wenn es dann gut läuft, am Ende, dass ich ein Foto mache. Und meistens mit dem Handy der Teilnehmer. Und ich weiß von einigen, die haben das dann auf dem Schreibtisch stehen oder die haben das irgendwo am Nachttisch hängen oder so. Also das gibt nochmal einen unheimlichen Booster, wenn das dann richtig, ne, irgendwie, was weiß ich, der Toni da ganz athletisch an der Seite neben ihm irgendwo drüber springt und es sieht dann auch noch so schön dynamisch aus. Und das ist für viele, die jetzt mit einer Depression zu kämpfen haben, das ist dann so eine schöne Erinnerungsbrücke an die guten Erfahrungen und auch zu sagen, ne, hier Selbstsicherheit auch im Alltag und auch hier und da. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist mir noch gar nicht klar oder das würde ich insgesamt zur tiergestützten Therapie auch gerne wissen? Da bin ich irgendwie neugierig drauf. Dann würde ich sonst, also wenn es da jetzt nicht Fragen direkt gibt, einfach nochmal so zum Thema Tierethik vielleicht 2, 3 Sätze sagen, warum ich finde, dass das so wichtig ist. Ich habe ja schon an einer Stelle auch gesagt, dass es so Usus ist, eben da nicht aus dem Tierschutz Tiere zu nehmen. Und es ist so, also die Tierethik in der tiergestützten Therapie, die hat natürlich ganz viele Facetten und ganz viele Aspekte. Das eine ist, mit welchem Tier arbeite ich, wo hole ich mein Tier her? Das ist der, ne, eben zu sagen, ich nehme jetzt beispielsweise Hunde aus dem Tierschutz oder überhaupt Tiere aus dem Tierschutz. Und dann kommt es natürlich ganz viel in meine Art zu arbeiten und in meine Art, die Tiere vorzubereiten zum Tragen. Das heißt, was ist meine Priorität? Und meine Priorität sind immer die Tiere. Es ist immer das Wohlbefinden von Toni, von Julia, von den Kaninchen. Und dann, wenn das gegeben ist, wenn wir da eine gute Grundlage haben, dann geht es mir darum, dass der Patient profitieren kann. Und so sollte die Reihenfolge sein, dass eben nicht ich den Hund da irgendwie hintrainiere und er... Hunde sind extrem stressanfällig. Also das ist dadurch, dass sie immer in Interaktion mit dem Menschen sein möchten, dadurch, dass sie einen ganz hohen Will to Please haben. Die wollen es recht machen, die wollen es richtig machen. Und dadurch ist alles, was in der Interaktion eben auch vielleicht stressbehaftet ist oder wenn dann ein Teilnehmer da ist und weint und ist extrem emotional irgendwie angetriggert und weint und klagt und es geht ihm sichtlich schlecht und spürbar schlecht, dann macht das was mit dem Hund. Und dann ist ganz, ganz wichtig, eben ihm seine Freiheit zu lassen, also dass er seine Plätze, da wo er liegt, die sind immer, ich habe die immer weg vom Patienten. Die sind immer irgendwo mit Abstand. Und das heißt, er kommt entweder zum Patienten hin, wenn er das möchte, wenn der Toni das will, dann kommt er. Und wenn er das nicht möchte, dann legt er sich auf seinen Platz und dann hat er dort seine Ruhe, da hat er dort seine Distanz. Und das ist für seine psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig. Also das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, ich bin verantwortlich für die psychische Gesundheit meiner Tiere. Ich kann einem Hund ganz, ganz viel zumuten. ich kann dem wirklich viel emotionales Leid zumuten und der wird immer noch trösten und der wird immer noch sein Bestes geben und der wird immer noch Liebe geben, aber das geht auf seine Kosten langfristig. Sieht man nicht immer, aber das geht auf, ne, es gibt da auch Studien zu, die eben das Level von Cortisol messen bei den Hunden und das ist nach einer Therapiesitzung höher. Und das sagt uns, das stresst den Hund. Und deswegen habe ich die Verpflichtung, wenn ich sage mal, diesen Schritt gehe und der Toni kann mir nicht sagen, ja, ich würde gern als Therapiebegleithund arbeiten. Das sagt er mir nicht. Das sagt kein Hund. Also ich entscheide über seinen Kopf hinweg. Ich sage, wir machen das zusammen. Und dann habe ich als Therapeut die Verpflichtung, dass so gut es irgendwie geht, für die Hunde zu gestalten. Dass sie Spaß dran haben, dass in den Momenten, das ist unweigerlich, ich kann nicht kontrollieren, ob der Patient weint oder wie es ihm geht, in den Momenten, wo Stress, wo emotionaler Stress existiert, dann plane ich um, dann verschiebe ich auch mal. Und dann gehe ich mit den beiden in den Wald. Oder dann gehe ich mit den beiden irgendwo anders hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann natürlich sagen, ach komm, das ziehen wir jetzt noch durch und wir haben jetzt den Termin und zack und es geht. Alles geht. Aber es geht auf Kosten der psychischen Gesundheit. Und die Hunde, die Tiere können nie für sich selber sagen, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und wenn sie anfangen zu zeigen, dass es zu viel ist, dann ist meistens schon zu spät. Dann haben wir schon wirklich eine manifeste Stresserkrankung, also sei es über irgendwelche Stereotypen, Verhaltensweisen, über Lecken, über andere Verhaltensweisen, dann bin ich schon, das ist schon viel zu weit, da ist das Kind schon im Brunnen. Also ich muss früher, wenn es dem Hund super geht, da muss ich immer gucken, es wirklich low zu halten, was ich ihm zumute an Stress. Und das ist auch Tierethik. Und es ist Tierethik, dass auch dem Menschen, und da denke ich mir immer, man kann den Patienten auch viel mehr mit ins Boot holen, als vielleicht manche Kollegen denken, das auch erklären, auch sensibilisieren für die Bedürfnisse, für die Grenzen, für das Wohlbefinden auch der Tiere. Es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht darum, da kommt ein kranker Mensch und den möchten wir jetzt gesund machen auf, ne, Teufel komm raus und egal, was es kostet, sondern wenn ich tiergestützt arbeite, dann ist das Ziel, dass es allen gut geht und dass es vorrangig dem Tier und an zweiter Stelle den Patienten, dass es in den Sitzungen den beiden gut geht. Und das ist meine Rolle, das zu sicherzustellen. Und das sind Dinge, die eben so ich für diese Disziplin mir sehr erhoffe und erwünsche, dass das Usus wird, dass das normal wird, dass das ganz normal ist, dass das Bedürfnis der Tiere wirklich ernst genommen wird und an erster Stelle steht. Und das ist, denke ich, so der Weg, den die tiergestützte Therapie gehen sollte die nächsten Jahre in ihrer Entwicklung. Genau. Gibt es dazu Fragen?
Also Ihr Eindruck ist, dass das unter den Kollegen der tiergestützten Therapie zu wenig Beachtung findet, die Tierethik?
Also um es kurz zu fassen, ja. Es gibt natürlich immer, das ist klar, die Ausnahmen, aber im Allgemeinen ist es noch zu wenig im Vordergrund. Das heißt nicht, dass die Kollegen ihre Tiere alle schlecht behandeln, bei weitem nicht. Aber viele, glaube ich, trauen sich nicht, das Wohl der Tiere an erste Stelle zu setzen. Weil der Gedanke ist, der Patient muss an erster Stelle stehen. Und das ist so nicht, weil der Patient kann aufstehen und kann sagen, ich möchte gehen. Oder der kann einfach nicht mehr zum Termin erscheinen, wenn ihm was nicht gefällt. Die Tiere sind uns komplett ausgeliefert. Und deswegen müssen sie an allererster Stelle stehen. Und dann kommt der Patient. Und das ist etwas, was ich glaube, was sich viele nicht trauen, in dieser Klarheit tatsächlich umzusetzen. Und das ist so der Veränderungsprozess, den ich mir sehr wünsche, dass der immer mehr auch eintritt. Ne? Genau, ja. Okay, kann ich sonst noch was berichten oder irgendwas erklären, was wichtig für Sie wäre? Ja, na, dann passt das ja, soweit. Was meinen Sie, Frau Dr. Timm?
Ja, vielen Dank, dass Sie uns da so einen Blick gegeben haben. Ne? Also wie gesagt, die meisten hier sind, es ist nicht groß Thema, das ist ja ein sehr spezielles Gebiet. Deswegen ist das jetzt nicht so im Grundlagenwissen von einer Vorlesung oder so enthalten. Und das war jetzt für alle ziemlich neu. Aber genau, also vielen Dank, dass Sie uns da so einen Einblick gegeben
haben. Ja, gerne. Das ist mir eine Freude. Ne?
Genau. Und ja.
Gut, ja, dann wünsche ich weiterhin ein schönes, lehrreiches Studium und viel Spaß
im Tun. Ja. Ja, genau. Dankeschön. Vielleicht als Abschluss noch ganz kurz, wo könnte man sich denn als Tiertherapeut, wenn man da jetzt Interesse hätte, im Rahmen der Ausbildung da weiterentwickeln und weiterbilden?
Also welches Institut man so empfehlen kann? Genau. Also da würde ich alle empfehlen, die ESAT zertifiziert sind. ESAT, das ist die European Society for Animal Assisted Therapy. Und die bemüht sich um Seriosität und um Standardisierung von Ausbildungen. Und von daher ist das eigentlich immer so ein ganz guter Indikator. Also wenn das Ausbildungsinstitut zertifiziert von ESAT ist oder Teil von ESAT ist, da würde ich immer nachschauen.
Gibt es die häufig?
Ja, also es ist zumindest nicht keine Seltenheit. Also ich weiß jetzt, also doch, da gibt es schon einige in Deutschland, einige in Österreich, in der Schweiz. Also das ist durchaus, würde ich sagen, jetzt kein Hexenwerk, da was zu finden.
Ja, ja. Genau. Also wie gesagt, das ist ja auch nicht Teil von Standardausbildung. Also wenn man jetzt anstrebt, die verhaltens- oder tiefenpsychologische Weiterbildung zu machen oder Ausbildung zu machen nach dem Studium, ist das jetzt nicht Teil der Ausbildung, aber genau, könnte man sich dann zusätzlich bei solchen ESAT-Institutionen noch weiterbilden.
Genau, ganz genau, ja.
Aber ich weiß noch aus unserer Ausbildungszeit, dass einige Kollegen zumindest Hunde besessen haben und die dann in dieser Phase 2, die Sie beschrieben haben, angefangen haben, an die Menschen zu gewöhnen.
Mhm. Ah ja, okay, ja, das haben Sie so dann live so ein bisschen miterlebt, wie das dann aussieht. Ja, schön. Okay.
Ja. Okay, gut, dann vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und genau, und an die anderen, wir sehen uns dann nächste Woche noch ein letztes Mal zum Termin über das Krankenkassensystem.